NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. Juli 2000. Die Einweihung des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg.
Es ist ein ruhiger und klarer Tag im Spätsommer 2013. Die Sonne scheint über dem Polarmeer. Ein Teil der Besatzung des Greenpeace-Eisbrechers Arctic Sunrise, der unter niederländischer Flagge fährt, repariert gerade die Schlauchboote. Die Boote sind einige Stunden zuvor von der russischen Küstenwache beschädigt worden. Andere Aktivisten sortieren unter Deck die Bilder und Videos der vergangenen Protestaktion.
Einen Tag zuvor war der Eisbrecher zu einer Ölbohrplattform des russischen Konzerns Gazprom gefahren.
Die Umweltschützer sehen das einzigartige Ökosystem Arktis in Gefahr, sollte dort Öl austreten.
Zwei Greenpeace-Aktivisten hatten erfolglos versucht, auf die Plattform zu gelangen.
Plötzlich stoppt der Motor. Jemand von der Besatzung stürzt nach unten und schreit:
Sie entern das Schiff!
Bewaffnete Männer in Sturmmasken seilen sich aus einem Hubschrauber ab. Sie setzen die Aktivisten der Arctic Sunrise auf dem oberen Schiffsdeck fest und richten ihre Gewehre auf sie.
Der Konflikt eskalierte schließlich in der Petschora-See. Russische Sicherheitskräfte enterten die Arctic Sunrise und brachten sie in den Hafen von Murmansk.
Die Fahrt in den russischen Hafen wird vermutlich 3 Tage dauern. Greenpeace-Sprecher Kisseljow sagt, es gebe keinen Kontakt mehr zur Besatzung. Die Organisation protestiere aber gegen den Einsatz des Grenzschutzes. Das Schiff habe sich in internationalen Gewässern befunden.
Zudem außerhalb einer 500 Meter Sperrzone rund um die Plattform.
Die Niederlande wollen darum auch juristisch das Vorgehen Russlands überprüfen lassen.
Ein Fall für den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg.
Der Seegerichtshof ist sozusagen das Spezialgericht der Vereinten Nationen für alle seerechtlichen Fragen, insbesondere eben die Auslegung des Seerechtsübereinkommens. Bei diesem Seerechtsübereinkommen handelt es sich um einen der umfangreichsten und kompliziertesten völkerrechtlichen Verträge mit über 300 Artikeln.
Henning Jessen, Professor für Seerecht.
Seerecht im erweiterten Sinne, ja, aber auch alles, was mit Schifffahrtsverwaltung zu tun hat, Einhaltung von Umweltschutzregeln. Es ist ein relativ weites Feld und das Seerecht oder das Seevölkerrecht ist ein Teil dessen. Ich arbeite an der sogenannten World Maritime University in Malmö in Schweden. Das ist eine Universität, die eingerichtet wurde, um Entwicklungsländer zu unterstützen, im Grunde genommen bei der Umsetzung des Weltschifffahrtsrechts.
Ankunft der 30 Greenpeace-Aktivisten auf einer Polizeiwache in der russischen Hafenstadt Murmansk. Nach stundenlangen Verhören seien die Aktivisten am Morgen auf verschiedene Untersuchungsgefängnisse verteilt worden, teilte die Umweltschutzorganisation mit.
Noch rechnet der Kapitän der Arctic Sunrise, Peter Wilcox, damit, dass man sie bald ausweisen wird.
Wir waren nicht beunruhigt, bis wir von der Anklage hörten.
Bereits Anfang der 1950er Jahre war klar, dass Regeln dafür fehlten, was auf und in den Ozeanen erlaubt ist. Denn immer mehr Länder wollten Ressourcen aus dem Meer nutzen. Sie vergrößerten ihre Fischerei- und Ölförderungsgebiete. Immer öfter kam es zu Konflikten.
Das Meer ist ja ein staatsfreier Raum, aber es gibt eben Meereszonen, in denen die Staaten souveräne Nutzungsrechte erhalten haben. Das betrifft insbesondere Fischerei und die Ausbeutung von Bodenschätzen, Öl und Gas.
Doris König, Völkerrechtlerin und Seerechtsexpertin.
Auf der Hohen See gilt das sogenannte Flaggenstaatsprinzip. Das heißt, die Schiffe unterliegen der Rechtsordnung des Staates, dessen Flagge sie führen. Und die Hohe See gehört niemandem.
Dann die Frage des Umweltschutzes. Ein Beispiel dafür ist, dass Singapur Land aufgeschüttet hat, Malaysia nicht beteiligt wurde daran und dann Malaysia behauptet hat, dass das nicht umweltverträglich geschehe und letztlich eine Verletzung malaysischer Rechte sei, wie diese Landgewinnung durchgeführt wird. Es ist durchaus ein weiterer Kreis von möglichen Verfahren und Streitigkeiten, aber es hat immer einen Bezug zum Seerecht an sich.
Die inhaftierten Aktivisten kommen aus 18 Ländern. In einer Erklärung warf Greenpeace den russischen Behörden vor, mit den Maßnahmen alle einschüchtern zu wollen, die sich gegen die Ausbeutung der Ölvorkommen in der Arktis auflehnen.
Die russische Justiz ermittelt gegen die Besatzungsmitglieder des Greenpeace-Schiffes Arctic Sunrise wegen Piraterie. Darauf stehen laut Gesetz bis zu 15 Jahre Haft.
1982 wurde das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen verabschiedet.
Mehr oder weniger alle Staaten waren an diesen Verhandlungen beteiligt, NGOs waren beteiligt.
Knapp 170 Staaten, das heißt es fehlen 30 ungefähr. Das hat allerdings nur eine begrenzte Bedeutung, weil das Seerechtsübereinkommen in großen Teilen Gewohnheitsrecht kodifiziert. Ich könnte das jetzt am besten das am Beispiel der USA verdeutlichen. Die USA sind nicht Mitglied des Seerechtsübereinkommens, sie haben es auch nicht ratifiziert, werden es auch nicht ratifizieren in der Zukunft. Dennoch folgen die USA in der Praxis dem Seerechtsübereinkommen. Insbesondere die amerikanische Marine setzt überall in der Welt die Freiheit der Schifffahrt durch. Und letztlich ist es so, dass das Seerechtsübereinkommen in weiten Teilen auch für die Staaten, die es nicht ratifiziert haben, als verbindlich angesehen werden kann. Nicht komplett, aber es kodifiziert jahrzehntelang, in Teilen sogar jahrhundertelang bestehendes Gewohnheitsrecht und hat insofern eine globale Bedeutung.
Also es ist ein unglaubliches Werk gewesen, hier die Interessen zu einem Ausgleich zu bringen und dann dieses Übereinkommen zu verabschieden.
Hat aber lange gedauert, bis es von genügend Staaten auch ratifiziert wurde. Das war 1994 und da brauchte man einen Gerichtshof. Mitte der 90er Jahre sollte dieser Gerichtshof eigentlich in Ex-Jugoslawien eingerichtet werden, auf Antrag Jugoslawiens. Und dann kam der Bürgerkrieg in Jugoslawien dazwischen. Und insofern ist es Zufall, dass Hamburg, Deutschland eingesprungen ist und der Gerichtshof jetzt in Hamburg sitzt. Also eigentlich sollte er woanders sein.
Der internationale Seegerichtshof residiert hoch über der Elbe, mit Blick auf Containerschiffe und Hafenkräne. Das Gebäude wurde eigens für den Seegerichtshof errichtet und heute vor 20 Jahren feierlich eingeweiht.
Bürgermeister Runde zeigte sich begeistert von der prachtvollen, hellen Architektur des neuen Gebäudes, einem neuen Schmuckstück für die Stadt. UNO-Generalsekretär Kofi Annan bezeichnete die Seerechtskonvention, sie ist die Grundlage der Rechtsprechung für den Gerichtshof, als neue Verfassung für die Ozeane. Diese Verfassung zum Leben zu bringen zwischen den Völkern sei die Aufgabe des Internationalen Seegerichtshofes, sagte Annan.
Das Gebäude, das Neubau hier an der Elbchaussee war ein Geschenk von Hamburg und von Deutschland.
Julia Ritter, Sprecherin des Internationalen Seegerichtshofs.
Also wenn wir Verhandlungen haben und 250 Besucher haben und 80 Anwälte und die 21 Richter plus die 34 Mitarbeiter, die Stenografen, also dann sieht man, dass die Architektin recht hatte, dass das Gebäude eigentlich so groß sein musste, um das alles unter ein Dach zu kriegen.
Wobei nur der Präsident dauerhaft vor Ort ist mit den dort weiterhin tätigen Angestellten, den Mitarbeitern, Kanzler des Gerichtshofs. Aber die anderen Richter, die werden für Verfahren dann extra eingeflogen.
Als der Gerichtshof 1996 mit seiner Arbeit begann, war vieles noch ein Provisorium. Die Räume befanden sich in der Hamburger Innenstadt in einem Bürohaus und die Richter trugen zur Amtseinführung geliehene Roben.
Also diese Probleme der Anfangszeit, die sind alle behoben und das gesamte Erscheinungsbild des Gerichtshofs ist sehr der Bedeutung der Verfahren auch angemessen.
Die Greenpeace-Aktivisten im Gefängnis von Murmansk sind von der Außenwelt abgeschnitten.
Das Schlimmste ist die Isolation. Die meisten von uns sitzen 23 Stunden am Tag in Einzelhaft. Eine Stunde täglich dürfen wir uns in einem 4x5 Meter großen Käfig Bewegung verschaffen.
Greenpeace hat Russland beschuldigt, seine Aktivisten unter unmenschlichen Bedingungen festzuhalten. Die Umweltorganisation werde eine internationale Klage gegen Russland einreichen, um die Freilassung der 30 Aktivisten zu erreichen, hieß es.
Es gibt also weder genug zu essen noch sauberes Trinkwasser. In Murmansk ist der Winter ausgebrochen. Die Zellen sind zum Teil nicht beheizt, sodass die Kolleginnen und Kollegen mit Handschuhen und Wollmütze schlafen müssen. Man darf nicht vergessen, das sind keine verurteilten Straftäter oder sonst was, sondern es sind Leute, die in Untersuchungshaft sitzen. Und ich finde, sollte man jeden, der da oben sitzt, so unterbringen, dass es der Menschenwürde einigermaßen gerecht wird.
Das typischste Verfahren oder das häufigste Verfahren in Hamburg ist letztlich die Streitigkeit, dass ein Küstenstaat mit seinen Behörden, seinen Durchsetzungsorganen ein Schiff, das unter einer anderen Flagge fährt, zunächst erstmal festsetzt und dann festhält in einem Hafen des Küstenstaats und der Flaggenstaat dieses Schiff wieder frei bekommen möchte, damit es wieder möglichst schnell wirtschaftlich genutzt werden kann. Das nennt man Schiffsfreigabeverfahren. Und das ist eine Besonderheit des Seegerichtshofs. Gerichtshofs, dass er diese Verfahren entscheiden kann. Im Übrigen mit einer Geschwindigkeit, die es sonst so im Völkerrecht überhaupt nicht gibt. Innerhalb von 31 Tagen muss da ein Urteil vorliegen.
Den Vorwurf der bandenmäßigen Piraterie hat Russland mittlerweile fallen gelassen. Jetzt wird den Aktivisten Rauditum vorgeworfen. Dafür drohen allerdings immer noch bis zu 7 Jahre Haft. Vor dem Seegerichtshof spielen diese Vorwürfe gegen die einzelnen Aktivisten allerdings kaum eine Rolle. Stattdessen steht die Frage im Mittelpunkt, durfte Russland das Schiff, das unter niederländischer Flagge fährt, stürmen, ohne dass der Kapitän und die niederländischen Behörden dem zugestimmt haben?
Um diese Frage zu klären, erwachte der ansonsten ruhig am Elbufer thronende Gebäudekomplex aus Glas, Granit und Stahl im November 2013 zum Leben.
The International Tribunal for the Law of the Sea is now in session. L'audience du Tribunal International du Droit de la Mer est ouverte.
Ja, beim Arctic Sunrise war es natürlich voll. Wir hatten 20 Kamerateams hier, über 100 Leute von der Presse und dann dazu natürlich die Studenten und ein paar Nachbarn aus den Städten.
Das Verfahren ist insofern spektakulär, als klar, Greenpeace ist weltweit bekannt als Organisation, aber auch, weil Russland dem Verfahren ferngeblieben ist, sozusagen die Kompetenz des Gerichtshofs, dieses Verfahren zu entscheiden, bestritten hat.
The Russian Federation shall immediately release the vessel Arctic Sunrise.
Die russische Föderation muss unverzüglich das Schiff Arctic Sunrise und alle Personen freilassen, die festgesetzt wurden. Mit einem sehr breiten Lächeln im Gesicht tritt Kumi Nadu, der Chef von Greenpeace International, nach der Entscheidung des Seegerichtshofs vor die Tür. Wir sind glücklich, dass das Gericht in unserem Sinne entschieden hat, sagt er. Lediglich 2 der 21 Richter haben gegen die Freilassung der Greenpeace-Aktivisten gestimmt. Es sind Richter, die aus Russland und der Ukraine stammen. Nicht ungewöhnlich, findet die Völkerrechtlerin Doris König, Präsidentin der Bucerius Law School in Hamburg.
Es ist natürlich legitim, dass es bei Urteilen auch Dissenting Opinions gibt, also abweichende Auffassungen, dass das häufig dann vom eigenen Richter oder von Richtern befreundeter Staaten kommt, ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches.
Wir appellieren auch an den russischen Präsidenten Putin, alles dafür zu tun, jetzt möglichst schnell die Leute freizugeben.
Henning Jessen sagte nach dem Urteil:
Fakt ist, Russland ist ans Seerecht gebunden und muss jetzt auch den heutigen Urteilsspruch umsetzen. Wenn es das nicht macht, befindet es sich im Bruch des Völkerrechts.
Der Kreml kündigte umgehend an, dass Russland sich der Entscheidung des Seegerichtshofs nicht beugen werde.
Auch jüngst, als ein ukrainisches Marineschiff festgesetzt wurde und dort auch die ukrainischen Marinesoldaten dann in Gewahrsam genommen wurden. In beiden Verfahren hat Russland die Zuständigkeit des Seegerichtshofs bestritten und sich nicht geäußert, sondern nur über eine Verbalnote durch die russische Botschaft in Deutschland die Kompetenz des Seegerichtshofs bestritten. Das ist leider auch eine gewisse Tendenz von großen, mächtigen Staaten, die Kompetenz eines solchen Gerichtshofs zu bestreiten, solche Urteile zu fällen gegen sie. Das ist die allgemeine Achillesferse des Völkerrechts, auch in ganz anderen Teilrechtsgebieten des Völkerrechts. Das Urteil ist rechtsverbindlich, völkerrechtlich bindend, aber eine Durchsetzung ist dem Gerichtshof selbst nicht möglich.
Die Greenpeace-Aktivisten werden nach St. Petersburg verlegt. Dort haben sich die Haftbedingungen zwar verbessert, aber sie sind erst erleichtert, als sie erfahren, dass sie auf Kaution freikommen sollen.
Aber interessanterweise erst ein paar Monate später, um nicht den Eindruck zu erwecken, dass dem Urteil gefolgt wird, sondern dass es eine souveräne Entscheidung des Küstenstaates ist auf Basis des nationalen Strafrechts. Das heißt also, faktisch wurde das Urteil durchaus einige Zeit später umgesetzt, aber eben nicht als Reaktion, sondern dargestellt als souveräne Entscheidung.
Warum die russischen Behörden zunächst so hart reagierten, um dann später die Vorwürfe doch abzumildern, darüber können die Umweltschützer nur rätseln.
Im Extremfall ist denkbar, dass ein Urteil des Seegerichtshofs ignoriert und nicht umgesetzt wird. Allerdings hat es durchaus eine Strahlkraft, wenn so ein Urteil in der Welt ist. Die EU hat in dem Verfahren Arctic Sunrise durchaus auf Betreiben der Niederlande darüber nachgedacht, Russland zu sanktionieren. Das heißt, es gibt indirekte weitere Möglichkeiten, dem Urteil noch mehr Gewicht zu verleihen.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an die Einweihung des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg am 3. Juli 2000. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.